Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt das fünfte Kapitel aus dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist auch unter dem griechisch-lateinischen Namen Deuteronomium bekannt, zu Deutsch zweites Gesetz. Gemeint ist damit, dass Mose die Israeliten sozusagen ein zweites Mal auf Gottes Gesetz einschwört. Nach der Flucht aus der ägyptischen Sklaverei hatten die Israeliten einen Zwischenstopp am Berg Sinai eingelegt. Ungefähr ein Jahr dauerte der Aufenthalt dort und Mose bekam Gottes Gesetz offenbart. Gottes Gesetz für Israel ist eigentlich ein ganzes Gesetzeswerk. Zum Beispiel bestehend aus den 10 Geboten, aber auch aus Gesetzen, die den alltäglichen Umgang der Menschen untereinander regeln. Nach dem Zwischenaufenthalt am Sinai zogen die Israeliten weiter Richtung Kanaan, weigerten sich aber schlussendlich, dieses von Gott verheißene Land in Besitz zu nehmen, weil sie Angst hatten vor den dort lebenden Völkern. Als Strafe für ihren Unglauben musste das Volk weitere 38 Jahre als Nomadenvolk in der Wüste leben. In dieser Zeit wächst eine neue Generation heran, die hoffentlich den Mut aufbringen wird, in das Land Kanaan zu ziehen, wenn Gott den Befehl dazu gibt. Bevor es soweit ist, ruft Mose die Israeliten zusammen und erinnert an die zurückliegenden Ereignisse, die viele nachgeborene Israeliten nur vom Hörensagen kennen. Dazu gehört es auch, dass er ihnen wichtige Teile des Gesetzes und wie sie als nächste Generation damit umzugehen haben, ans Herz legt. Wenn man das fünfte Buch Mose als Ganzes betrachtet, so sind verschiedene Abschnitte erkennbar, die möglicherweise jeweils eine einzelne Rede wiedergeben, die Mose gehalten hat. So könnten die Kapitel 1 bis 4 eine Zusammenfassung der ersten Rede sein, einem geschichtlichen Rückblick. Demnach kommen wir jetzt zur zweiten Rede, die die Kapitel 5 bis 7 umfasst. Hier stehen die 10 Gebote im Mittelpunkt. Mose trägt sie vor und setzt dabei bestimmte Schwerpunkte. Denn damals am Berg Sinai, als er die 10 Gebote von Gott empfangen hatte, war die Situation eine andere als jetzt. Die vor ihm stehenden Israeliten blicken nicht auf ein Leben in der ägyptischen Sklaverei zurück, so wie die Generation davor. Dafür haben sie aber das entbehrungsreiche Leben in der Wüste kennengelernt. Also, wenn sie die 10 Gebote, wie sie im zweiten Buch Mose Kapitel 20 zu finden sind, mit der Fassung in unserem Bibeltext vergleichen, werden sie gewisse Unterschiede feststellen. Für mich ist das aber ein Beleg dafür, dass Gottes Wort lebendig ist und in jeder Generation seine Wirkung entfalten will. Deshalb können wir beispielsweise auch heute noch etwas mit dem 10. Gebot anfangen, obwohl es dort heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind oder Esel. Auch ohne über einen Knecht oder eine Magd zu befehlen, wissen wir sehr genau, was das 10. Gebot von uns erwartet. Genug der Vorrede, ich komme jetzt zu Vers 1 aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 5. Dort wird berichtet, und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Dieser Vers, der wie eine feierliche Einleitung klingt, die in ähnlicher Form auch anderswo zu finden ist, beinhaltet in Wahrheit 4 wichtige Punkte zu dem Thema, wie wir als Menschen mit dem Wort Gottes umgehen sollten. Als erster Punkt wird genannt, höre Israel die Gebote und Rechte Gottes. Zweitens, lerne sie. Damit ist nicht unbedingt gemeint, lerne sie auswendig, sondern lerne Gottes Gebote und Rechte kennen und werde mit ihnen vertraut. Drittens, bewahre sie. Oder anders ausgedrückt, lass Gottes Wort in dein Herz. Was das bedeutet, hat David sehr schön in Psalm 119 beschrieben. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Und schließlich der 4. Punkt, Gottes Gebote und Rechte tun. Denn es reicht nicht, sie nur im Kopf und im Herzen zu haben, sondern sie sollen auch die Hände und Füße in Bewegung bringen. Ich bin manchmal überrascht, was für eine große Wertschätzung die 10 Gebote immer noch in unserer Gesellschaft genießen. Die Menschen wissen instinktiv, dass wir in einer besseren Welt leben würden, wenn sich alle an die 10 Gebote halten würden. Aber wenn man genauer nachfragt, stellt man fest, dass zwar viele die 10 Gebote irgendwie gut finden, aber sie legen nur wenig Leidenschaft an den Tag, um die Gebote auch zu halten. Das ist wirklich bedauerlich. Denn die 10 Gebote lassen sich mit der Richtschnur eines Maurers vergleichen, mit deren Hilfe er schnurgerade Mauern hochziehen kann. Zugleich sind die 10 Gebote wie ein Spiegel, der das Innere des menschlichen Herzens sichtbar macht. Oder noch ein anderer Vergleich, die 10 Gebote funktionieren wie die Scheinwerfer eines Autos, indem sie Licht in die Dunkelheit bringen und die nächste Kurve ausleuchten. Allerdings, niemand sollte damit rechnen, durch die Einhaltung der 10 Gebote mit weißer Weste vor Gott stehen zu können. Und das liegt nicht etwa an den 10 Geboten, sondern an der Unzulänglichkeit der Menschen, die sich bemühen, sie einzuhalten. Der Apostel Paulus beschreibt diesen Sachverhalt im 2. Kapitel des Galaterbriefes so: Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Das muss man sich mal ganz bewusst auf der Zunge zergehen lassen. Kein Mensch wird durch Werke des Gesetzes, also dadurch, dass er sich in seinem Tun an diese Gesetze hält, gerecht. Und warum nicht? Weil letztlich niemand dazu in der Lage ist, Gottes Gesetze zu 100% in die Tat umzusetzen. Was soll dann das Gesetz? Fragt der Apostel Paulus im 3. Kapitel des Galaterbriefes und gibt gleich darauf auch die Antwort. Das Gesetz ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. In einer modernen Bibelübersetzung ist der erste Teil dieses Verses, wie ich finde, sehr zutreffend folgendermaßen übersetzt worden: Das Gesetz wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Zugleich war von vornherein klar, dass das Gesetz nur eine beschränkte Gültigkeit haben wird, nämlich bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Damit ist Jesus Christus gemeint. Hören Sie dazu noch 2 weitere Verse aus dem Galaterbrief Kapitel 3. Dort schreibt Paulus: So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ein Zuchtmeister war ursprünglich ein Sklave, der die Kinder seines Herrn zur Schule brachte. Dementsprechend hat das Gesetz die Aufgabe, mich an die Hand zu nehmen und mich bildlich gesprochen zum Kreuz zu bringen und mir zu sagen: So, du kleiner Racker, hier bist du an der richtigen Stelle, denn du bist ein Sünder und brauchst einen Erlöser. Merken Sie, welch eine wichtige Aufgabe dem Gesetz Gottes und damit auch den 10 Geboten zukommt? Kein Mensch, so haben wir vorhin von Paulus gehört, wird durch Werke des Gesetzes gerecht. Aber wenn wir es zulassen, bringt uns das Gesetz bzw. bringen uns die 10 Gebote dazu, dass wir den Erlöser aufsuchen, der für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Noch einmal kurz zusammengefasst: Das Gesetz und vor allem die 10 Gebote machen deutlich, und nun zitiere ich Paulus aus dem 3. Kapitel des Römerbriefes: Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Zurück zu unserem Bibeltext, 5. Buch Mose, Kapitel 5. Hören Sie nun daraus die Verse 2 und 3. Mose spricht zu den versammelten Israeliten: Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb und hat nicht mit unseren Vätern diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Ich gebe zu, dass diese beiden Verse durchaus Verwirrung stiften können. Denn im 5. Buch Mose wurde ja mehrmals betont, dass diejenigen, denen sich Gott am Berg Horeb, bzw. am Berg Sinai offenbart hatte, inzwischen verstorben sind. Fast 4 Jahrzehnte sind seitdem vergangen und eine neue Generation der Israeliten steht vor der Entscheidung, das Land Kanaan endlich für sich einzunehmen. Warum heißt es dann aber hier in Vers 3, Zitat, dass Gott mit uns, die wir heute hier sind und alle leben, diesen Bund geschlossen hat? Nun, Mose zieht hier offenbar in Gedanken eine Trennlinie zwischen denen, die vor der Gottesoffenbarung am Sinai gelebt haben, und denen danach. Die einen haben ohne das Gesetz und die anderen unter dem Gesetz gelebt. Die einen vor dem Bundesschluss Gottes mit seinem Volk, die anderen dagegen gehören zu diesem Bund dazu. Auch in den folgenden Versen spricht Mose die Israeliten der nachwachsenden Generation so an, als ob sie damals am Berg Sinai persönlich dabei gewesen wären. Er tut dies, weil sie zu dem damals geschlossenen Bund dazugehören. Mose spricht: Gott hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Wort zu verkündigen. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg. Und er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der zuletzt gelesene Satz, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, deutet darauf hin, dass die Menschen früher kaum dazu neigten, Atheisten zu werden, also an keinen Gott zu glauben, sondern der Polytheismus, der Glaube an viele verschiedene Götter, war das Übliche. Beim Turmbau zu Babel wurde nicht etwa ein schlanker Turm gebaut, der oben genau denselben Umfang hatte wie unten, sondern es handelte sich wahrscheinlich um eine sogenannte Zikkurat, um eine Art Tempelplattform. Auf dieser Plattform wurden Opfer dargebracht, und zwar vermutlich der Sonne zu Ehren. Die Sonne und verschiedene andere Himmelskörper gehörten mit zu den ersten Objekten, die von Menschen angebetet wurden, nachdem sie sich von dem wahren Gott abgewendet hatten. Das ist der Grund, warum es in unserem Bibeltext heißt: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich vermute, dass der Atheismus, also der Glaube, dass es keinen Gott gibt, erstmals zur Zeit von König David eine bedeutende Rolle gespielt hat. Denn in Psalm 14 wird er mit den Worten zitiert: Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und nun zurück zu unserem Bibeltext, dort lese ich weiter ab Vers 8. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Es fällt auf, dass Gott die Menschen anscheinend in 2 große Gruppen aufteilt. Da gibt es diejenigen, die ihn lieben und die deshalb Barmherzigkeit empfangen. Und da gibt es jene, die ihn hassen und deshalb von dem strafenden Gott heimgesucht werden. Von denen, die nur ein bisschen fromm sind oder die den Glauben an Gott aufs Rentenalter verschieben wollen, ist hier nicht die Rede. Und zwar, weil es in Wirklichkeit keine halbherzige Zuwendung zu Gott geben kann. Im nächsten Kapitel des 5. Mosebuches werden wir noch ausdrücklich zu hören bekommen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Mehr als 1000 Jahre später bezeichnet Jesus diese Aufforderung als das höchste Gebot. Der Glaube an fremde Götter scheint für viele Menschen heutzutage kein Thema mehr zu sein. Wer verehrt heute noch die Sonne oder irgendwelche Fruchtbarkeitsgöttinnen? Aber Achtung! Im Epheserbrief bezeichnet der Apostel Paulus auch diejenigen als Götzendiener, die unzüchtig, unrein oder habgierig sind. Denn Unzucht, Unreinheit und Habgier stehen sozusagen zwischen Gott und dem Menschen. Wie ein altertümlicher Götze. Im Grunde gibt es ja fast nichts, was für einen Menschen nicht zum Götzen werden kann. Angefangen von der Mitgliedschaft in einem Sportverein, über ständiges Fernsehgucken, bis hin zu einem lieben Menschen, den man regelrecht vergöttert. Achten wir also darauf, dass wir Gott in unserem Leben wirklich den ersten Platz einräumen. Weiter in unserem Bibeltext. Sie haben es gemerkt, wir sind schon mittendrin in den 10 Geboten, die Mose hier für die nachgewachsene Generation der Israeliten wiederholt. Jetzt zu den Versen 11 bis 15. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst, und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. An dieser Stelle möchte ich Sie auf eine Sache hinweisen, nun ja, die von verschiedenen Theologen unterschiedlich gesehen wird. Meiner Ansicht nach spielen 9 von den 10 Geboten auch im Neuen Testament eine Rolle. Manche dieser Gebote werden fast wortwörtlich zitiert, andere spiegeln sich in Berichten und Gleichnissen wider. Auch das Sabbatgebot wird erwähnt, aber seine Einhaltung wird im Neuen Testament meines Erachtens nicht gefordert. Und zwar deshalb, weil der Sabbat einzig und allein in der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel eine Rolle spielt. Im 2. Buch Mose Kapitel 31 ist zu lesen, dass Mose den Israeliten von Gott ausrichten sollte: Haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Der Sabbat also ein Zeichen zwischen Gott und dem Volk Israel. Deshalb hatte die junge Christenheit auch kein Problem damit, den Sonntag, also den Wochentag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist, zu ihrem Feiertag zu machen. Wie gesagt, das ist meine Meinung zu diesem Thema, und ich weiß, dass manche Christen es für richtig halten, den Sabbat, also den Samstag, als Ruhetag einzuhalten. Ich hoffe sehr, dass sich niemand wegen der von mir geäußerten Gedanken auf die Füße getreten fühlt. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du lange lebest und dir's wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Den Vater und die Mutter ehren. Ich glaube, dass dieses Gebot mehr mit dem Verhältnis zu Gott zu tun hat, als uns manchmal bewusst ist. Denn Vater und Mutter stehen zu ihren Kindern in einem ähnlichen Verhältnis wie Gott zu den Menschen. Im Neuen Testament wird Gott ja auch als der Vater und die Gläubigen als Kinder Gottes bezeichnet. Kinder und Jugendliche, die niemals gelernt haben, Vater und Mutter zu respektieren, haben es übrigens im Erwachsenenalter oft schwer, in Ehrfurcht zu Gott aufzuschauen. Damit Kinder und Jugendliche ihre Eltern aus fröhlichem Herzen heraus ehren können, müssen sich aber auch die Eltern entsprechend verhalten. Fehlerlos müssen sie nicht sein. Sie brauchen ihren Kindern auch nicht jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Aber sie sollten ihre Kinder lieben und ihnen immer wieder verzeihen können. Die Geschichte vom verlorenen Sohn und von dem Vater, der ihm entgegeneilt, kann dafür eine gute Anregung sein. Die nächsten 3 Verse unseres Bibeltextes und damit die nächsten 3 Gebote sind äußerst knapp formuliert, aber gerade dadurch auch sehr prägnant. Vers 17. Du sollst nicht töten. Wenn man diesen kurzen Satz aus der hebräischen Tora übersetzt, kann man ganz schön ins Schwitzen kommen. Denn das Töten ganz allgemein wird offensichtlich nicht verboten. Gerade im Zusammenhang mit der Eroberung des Landes Kanaan werden die Israeliten mehrmals von Gott aufgefordert, gegnerische Völker zu vernichten. Ja, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament scheint es selbstverständlich zu sein, dass es zu den Aufgaben eines Soldaten gehört, Feinde zu bekämpfen. So kann man das Gebot, du sollst nicht töten, eigentlich nur im Sinne von, du sollst nicht morden, verstehen. Das heißt, Eifersucht, Hass, Habsucht oder Zorn dürfen nicht dazu führen, dass jemand für sich beschließt, einen anderen Menschen umzubringen. Vers 18 lautet kurz und knapp, du sollst nicht Ehe brechen. Ein Bibelvers wie für uns gemacht, die wir doch in einer Zeit mit hoher Scheidungsrate leben. Wenn ich außerdem an das Jesuswort denke, dass derjenige bereits die Ehe bricht, der eine andere Frau begehrt, dann fallen mir die ganzen aufreizenden Bilder ein, mit denen wir heutzutage an jedem Zeitungskiosk, in der Werbung oder sonst wo konfrontiert werden. Allein schon deshalb halte ich das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, für ein sehr zeitgemäßes Gebot. Ich lese nun weiter ab Vers 19, und zwar durchgehend bis Vers 29. Bitte denken Sie beim Zuhören immer daran, dass Mose bei der Wiederholung der 10 Gebote zu einer ganzen Generation von Leuten spricht, die nicht dieselben Erfahrungen gemacht haben wie er. Mose ist inzwischen fast 120 Jahre alt. Er selbst war es gewesen, der vor vielen, vielen Jahren vor dem ägyptischen Pharao stand und die Freilassung der unterdrückten Israeliten forderte. Er selbst hatte miterlebt, wie Gott 10 gigantische Plagen über Ägypten kommen ließ. Staunend hatte er miterlebt, wie Israel trockenen Fußes durchs Schilfmeer fliehen konnte, während die hinterherjagenden Leute des Pharaos in den Fluten versanken. Und gleich wird auch noch von den Erlebnissen am Berg Sinai bzw. am Berg Horeb die Rede sein. Dort hatte Mose das Gesetz Gottes entgegengenommen, einschließlich der 10 Gebote. Ja, ich denke, Mose ist für die anderen Israeliten fast so etwas wie eine lebende Legende. Sein Wort hat Gewicht, denn er ist Augenzeuge vieler Ereignisse gewesen, die die anderen Israeliten nur vom Hörensagen kennen. Mose fährt also fort mit den 10 Geboten und spricht, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem Feuer und der Wolke und dem Dunkel mit großer Stimme, und tat nichts hinzu und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir. Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und den Berg im Feuer brennen saht, tratet ihr zu mir, alle eure Stammeshäupter und eure Ältesten, und spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen seine Herrlichkeit und seine Majestät, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben, aber nun, warum sollen wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn unseres Gottes Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Denn welcher Mensch kann die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören, wie wir und doch am Leben bleiben? Tritt du hinzu, so sprach das Volk damals zu Mose, und höre alles, was der Herr unser Gott sagt, und sage es uns. Alles, was der Herr unser Gott mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sprach er zu mir, ich habe gehört die Worte dieses Volks, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Soweit die Verse 19 bis 29. Ganz zum Schluss wurde eben ein ganz entscheidender Punkt angesprochen. Ach, dass sie halten alle meine Gebote ihr Leben lang. Genau daran hapert es immer wieder. Und das, obwohl die Israeliten Gottes Volk sind und obwohl er sich ihnen auf eindrückliche Weise offenbart hat. Wie ich vorhin schon sagte, kann man die 10 Gebote mit einem Spiegel vergleichen, der das Innere des menschlichen Herzens sichtbar macht, der einem stets die ungeschminkte Wahrheit zeigt. Allerdings darf man von einem Spiegel auch nicht zu viel erwarten. Wenn ich beim Blick in den Badezimmerspiegel etwa einen Spritzer Tomatensoße auf meinem Gesicht entdecke, dann werde ich vergeblich darauf warten, dass der Spiegel ihn mir wegwischt. Dafür muss ich schon den Wasserhahn aufdrehen und die Tomatensoße abwaschen. Ich denke, Sie wissen, was ich damit sagen will. Die 10 Gebote zeigen zwar unsere Sündhaftigkeit auf, aber, ich zitiere noch einmal den Apostel Paulus, durch Werke des Gesetzes, also etwa durch die Befolgung der 10 Gebote, wird kein Mensch gerecht. Aber die 10 Gebote fordern uns auf, unser Heil bei Jesus zu suchen, der für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist. Liebe und Gehorsam, das ist sozusagen das Generalthema im 5. Buch Mose. Ganz besonders kommt es im 6. Kapitel zum Tragen. Und das 6. Kapitel steht im Mittelpunkt der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Dazu lade ich Sie wieder herzlich ein und wünsche Ihnen Gottes Segen.